Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Markus. In jenen Tagen sagte Johannes zu Jesus: Meister, wir haben gesehen, wie jemand in deinem Namen Dämonen austrieb. Und wir versuchten, ihn daran zu hindern, weil er uns nicht nachfolgt. Jesus erwiderte: Hindert ihn nicht. Keiner, der in meinem Namen Wunder tut, kann so leicht schlecht von mir reden. Denn wer nicht gegen uns ist, der ist für uns. Wer euch auch nur einen Becher Wasser zu trinken gibt, weil ihr zu Christus gehört, Amen, ich sage euch, er wird nicht um seinen Lohn kommen. Wer einen von diesen Kleinen, die an mich glauben, zum Bösen verführt, für den wäre es besser, wenn er mit einem Mühlstein um den Hals ins Meer geworfen würde. Wenn dich deine Hand zum Ärgernis wird, dann hau sie ab. Es ist besser für dich, verstümmelt in das Leben zu gelangen, als mit zwei Händen in die Hölle zu kommen, in das nie erlöschende Feuer. Und wenn dein Fuß dir zum Ärgernis wird, dann hau ihn ab. Es ist besser für dich, verstümmelt in das Leben zu gelangen, als mit zwei Füßen in die Hölle geworfen zu werden. Und wenn dein Auge dir zum Ärgernis wird, dann reiß es aus. Es ist besser für dich, einäugig in das Reich Gottes zu kommen, als mit zwei Augen in die Hölle geworfen zu werden, wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt. Denn jeder wird mit Feuer gesalzen werden. Das Salz ist etwas Gutes. Wenn das Salz die Kraft zum Salzen verliert, womit wollt ihr ihm seine Würze wiedergeben? Habt Salz in euch und haltet Frieden untereinander. Evangelium Jesu Christi. Ja, die Lesung, die Helena vorgelesen hat, ist der Text von gestern, wie ihr wahrscheinlich unschwer gemerkt habt. Und nach unserer Schriftbetrachtung gestern habe ich gemerkt, dass eben die Schriftbetrachtung von gestern und dieses Evangelium von heute ganz viel miteinander zu tun haben. Interessanterweise ist es im Markus-Evangelium so, dass dem Text, den wir gerade gehört haben, geht unmittelbar voraus der Rangstreit der Jünger, wer der Größte ist, und dem geht voraus die zweite Leidensankündigung Jesu, der also den Jüngern zum zweiten Mal sagt, dass er den Menschen ausgeliefert wird und dass sie ihn töten und dass er dann auferstehen wird. Aber sie verstanden den Sinn seiner Worte nicht, scheuten sich jedoch, ihn zu fragen. Und das Evangelium, das wir gehört haben, könnte man sagen, handelt davon, dass sie den Sinn seiner Worte nicht verstanden. Also das heißt, es ist so wie ein Runterbrechen des Sinnes seiner Worte, seiner Leidensankündigung in die Situation der Gemeinde und des Alltags. Es beginnt ja erstmal mit dem fremden Wundertäter. Und die Jünger versuchen, ihn daran zu hindern. Es scheint aber nicht zu klappen, weil da Versuchen steht. Dann fragen sie Jesus, was der meint. Das greift die Gemeindesituation auf. Die Christen haben im Namen Jesu Dämonen ausgetrieben, das lesen wir in der Apostelgeschichte, und jetzt kommt da einer, der macht es, aber der gehört nicht zur Gemeinde. Und die Jünger nehmen daran Anstoß. Warum? Jesus sagt ihnen doch, ist doch super, dann wird mein Name, ist bei den Leuten, bei dem und auch bei denen, die er heilt, positiv konnotiert. Ist doch wunderbar, vielleicht kriegen die anderen ja dann Interesse, mal zu gucken, was ihr so macht. Also warum regen sie sich auf? Und mein Verdacht ist, es geht um die Identität, um Diebstahl. Ja, ich definiere mich darüber, dass ich Christ bin, dass ich Katholik bin, zum Beispiel. Und das gibt mir Selbstwertgefühl auf der einen Seite und auf der anderen Seite grenze ich mich damit von den Nicht-Katholiken ab. So wie das, wie wir es auch von den, zum Beispiel vom Pharisäer und Zöllner im Tempel kennen. Ja, der Pharisäer, ich gebe den Zehnten, ich bete, ich gebe Almosen, bei mir ist alles in Ordnung, aber bei dem da nicht wie bei dem da hinten. Also er nutzt das, was er da tut oder was er ist, nutzt er für seine Identität. Und gleichzeitig bedeutet es Abgrenzung gegenüber denen, die nicht so sind. Also, das machen wir ganz oft. Ich kenne es ja auch von mir. Also, sozusagen, die könnten sich ja mal zusammenreißen. Wenn ich das schaffe, dann kann doch der das auch schaffen. Tut er aber nicht. Es ist interessant, dass Jesus dem gegenüber eine ganz andere Sicht hat. Es wird ja dann gelobt, der dem Christen einen Becher Wasser zu trinken gibt. Also man muss ja annehmen, das ist ja nur dann interessant, wenn der den Becher Wasser gibt, nicht zur Gemeinde gehört. Das heißt, der kann agieren offen. Das ist ja auch das, was Jesus denen dann sagt, denn wer nicht gegen uns ist, der ist für uns. Also ihr müsst gar nicht da in eure Burg, ich bin Christ, sondern ihr könnt die Welt offen betrachten. Das sind halt noch Unentschiedene, die nicht so weit sind, aber das sind Menschengeschwister. Ihr könnt es offen betrachten. Und einer dieser Menschengeschwister, der nicht zur Gemeinde gehört, das ist so ein Beispiel. Der hat kein Vorurteil im Kopf. Das ist ein Christ, während ich bin ja keiner. Den lasse ich lieber mal Durst. Der kann ruhig Durst haben. Ja. Also was er uns da hinstellt, ist sozusagen, also als Vorbild hinstellt, ein Mensch, der es nicht nötig hat, die anderen an seinen Maßstäben zu messen, der die vorurteilslos sehen kann und ihnen darum, also so ganz einfach als Mensch begegnen kann. Da hat einer Durst und dann in so einer Unmittelbarkeit, dann gebe ich ihm zu trinken, dann ist keine große Schleife durchs Hirn. Atel ist ein Christ, ja, soll ich dem jetzt zu trinken geben? Das ist vielleicht meinen Angehörigen dann, was denken die dann? Sondern wie der Samariter, der sieht den liegen und hat Mitleid und hilft ihm. Also so diese, es braucht diese unvoreingenommene Offenheit, um dem anderen als Mensch begegnen zu können. Das, was wir hier eigentlich üben, offen da sein lassen, was da ist. Und der zweite Teil mit dem Ärgernis, also Jesus setzt da seinen Jüngern schon eine Grenze, das will er nicht, was die da machen, dass sie versuchen, den zu hindern. Und im zweiten Teil ist sozusagen das Ärgernis die Grenze des Begehrens. Also der zweite Teil, der ist ja doch ziemlich beunruhigend. Oder wie soll ich denn sagen? Der süße Jesus, der legt aber da ganz schön los. Da haut er die Hand ab, das ist besser, du kommst verstümmelt in den Himmel, in das Leben, als mit zwei Händen in die Hölle, in das nie erlöschende Feuer und dreimal irgendwie dasselbe oder das Gleiche zumindest. Da scheint es ums Ganze zu gehen. Ich glaube nicht, dass man den Text als der nimmt da halt apokalyptische Bilder, die verbreitet sind. Ich glaube nicht, dass man jetzt denken muss, dass das um Aussagen über Himmel und Hölle geht, sondern um Dringlichkeit. Wenn das Begehren dir Ärgernis macht, hör auf, deinem Begehren zu folgen. Unbedingt. Sonst kommst du nie ins Leben. Sonst, wie heißt es mit dem Wurm, die Würmer, die da im Leichnam dann rummachen, der Wurm, der nicht stirbt, sonst verwest dein Leben und irgendwie du lebst im Feuer, du brennst. Verbrennst, es brennt in dir. Also da geht es irgendwie um den Weg zum Leben. Und die Chance, das zu merken, ist, wenn wir was möchten, uns etwas treibt und das macht uns Ärgernis. Ein Ärgernis hat man nicht so gern, irgendetwas stört halt. Also wir merken die Störung, wir sind nicht ruhig über unser Begehren, das versetzt uns in Unruhe, da irgendwie, wir wären es dann gerne los. Ja, wenn man dem nicht folgen will soll, dann muss man es aushalten. Erinnert ihr euch, Schriftbetrachtung am Donnerstag, Buddha, das Ertragen ist das überragende Mittel zur Reinigung des Geistes von seinen Beschmutzungen. Und der andere Text, den wir da gelesen haben, war Kreuzesnachfolge. Das ist aber die Überschrift hier. Der Menschensohn muss den Menschen ausgeliefert werden und nach 3 Tagen wird er auferstehen. Also da wird so das Schicksal Jesu, das sein muss, runtergebrochen auf uns und unser Begehren. Begehren ist übrigens hier nicht einzuschränken auf Sexualität. Also das ist ein Begehren. Aber wenn wir in unsere Gesellschaft gucken, die Gier, immer noch mehr haben und noch Außerordentlicheres und noch ein Event und das sind jetzt, glaube ich, in der Woche 3 Zivilisten mit irgendeiner privaten Rakete da 3 Tage um die Erde geflogen. Geht's noch ärmlicher? Also das meine ich mit dieses, dass wir immer was wollen, was uns so anstößt, immer haben, machen, tun. Das gilt auszuhalten, wenn es uns irgendwie da was in die Quere dabei kommt. Wir setzen dem damit eine Grenze, wie in der Meditation. Und an dieser Grenze passieren wichtige Sachen, ganz wichtige Sachen. Das eine ist, wenn man mit seinem Begehren an eine Grenze stößt. Das heißt, es geht nicht so, wie ich gerne würde. Dann hat man an der Grenze die Chance zu erkennen, wieso dieses Begehren eigentlich so bedeutsam für einen ist. Also was da dahinter steckt. Wieso will ich denn das haben? Wieso muss ich jetzt noch einen Titel erwerben? Was ist denn da wichtig für mich? Wenn man an der Grenze verweilt und nicht nur nachdenkt, weil, also das Bild habe ich ja schon öfter gebraucht mit dem Nachdenken, da beschäftigt man sich halt mit irgendwelchen Zeichen und Begriffen und mit die jongliert man da rum und füllt die Felder aus, wie beim Sudoku mit den Zahlen, ja, dass dann irgendwas rauskommt, wo man denkt, das könnte. Aber das bewegt sich alles immer in sicherem Abstand vom unmittelbaren Erleben. Ja, das kommt nie zum unmittelbaren Erleben. Aber um das geht's, weil das ist das Zweite, was an der Grenze passieren kann. Da zeigt sich die Wirklichkeit, wie sie ist. Und nicht, wie ich sie in meinen Begriffen habe, die halt irgendwelche Konnotationen und Assoziationen haben aus der Erfahrung, aus der Gesellschaft, in der ich lebe, aus der Sprache, die ich spreche. Unten. Da habe ich die Chance im unmittelbaren Erleben, dass sich mir die Wirklichkeit zeigt, wie sie ist. Und das gibt mir die Chance zu merken, dass was ich da will, mein Begehren, im Konflikt steht. Und mein Begehren und die Vorstellungen, die ich damit verbinde, ja, warum ich das haben muss, warum das, da steckt ja meine Vorstellung von Leben und Menschsein drin, für die das wichtig ist. Und an der erfahrenen Grenze bekomme ich die Chance zur Umkehr, zum Loslassen. Zum Loslassen meiner Vorstellungen und meines Begehrens. Und dann ereignet sich was Drittes. Eine Begegnung. Manchmal sagen die Leute, ja, also hier ist ja irgendwie gar nicht von Christus die Rede. Stimmt, es ist nicht viel die Rede von Christus. Die Rede von Christus ist da oben, eine Rede über Christus. Da unten, im Erleben, da kann aber eine unmittelbare Begegnung mit Christus stattfinden. Und zwar, wenn ich einwillige, meine Vorstellungen und mein Streben zu lassen, dann erlebe ich das als eine Befreiung. Ich muss das gar nicht haben. Ich erlebe, dass meine Identität viel tiefer gründet. Man könnte sagen, in Gott gründet. Und in dem Moment erlebe ich etwas oder begegne ich dem, woraufhin mein Leben entworfen ist. Und das ist Christus. Die Vollendung unseres Lebens ist Christus. Auf ihn sind wir entworfen. Und in dem Moment, wo ich loslassen kann, begegne ich einer Ahnung oder habe ich eine Ahnung davon, wer er ist und woraufhin ich entworfen bin. Und im selben Moment stellt sich auch das ein, was jetzt zu tun ist. Also das läuft auch nicht über den Kopf, sondern es kommt aus der Gott. Stellt uns die Werke parat, die wir tun sollen. Das geht so. Geht einfach so, wie, so unmittelbar. So wie der Erste da im ersten Teil dem Christen das was zu trinken gibt. Ja. Wie der Pharisäer, der hat Mitleid, das kommt aus dem Herzen. Er muss nicht groß überlegen, ah, da liegt einer, ich glaube, es ist auch noch ein Samariter. Es ist auch noch ein Jude.
Ja, da lasse ich mal lieber.
Das geht ganz unmittelbar. Ich glaube, dass das irgendwie der Herzschlag des Christlichen ist. Ja, und der Philipperhymnus, wo es da heißt, er hielt nicht daran fest, Gott gleich zu sein und entäußerte sich selbst. Das ist genau das, worum es geht. Mit unseren ganzen geklauten Besitztümern, mit denen wir unsere Identität stabilisieren, ja, und uns immer Neues schaffen, noch was und noch ein größeres Auto und also alles, ja, stabilisieren wir unsere Identität. Da sind wir wie Gott, wir schaffen uns, wir erschaffen uns sozusagen. Aber wir erschaffen uns ein Gefängnis. Wir erschaffen uns ein Gefängnis, in dem wir verwesen können. Vom Wurm war da die Rede, wo der Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt. Also ein Gefängnis, in dem wir verbrennen, weil es an der Sinnlosigkeit verbrennen. Und demgegenüber geht es ums Entäußern, ums Loslassen, ums Leerwerden. Leer von unseren Vorstellungen und dem daran geknüpften Streben, um in Gott zu gründen. Das kann uns keiner nehmen. Dann kann man unvoreingenommen und offen sein und Frieden halten miteinander. Dieser Prozess an der Grenze ist das Feuer, mit dem wir gesalzen werden. Und das ist etwas Gutes, weil es Leben schafft und eben erlaubt, Frieden zu halten.